Die neue Woche mit einem neuen Lüders, Michael Lüders vom BSW. Mad Max nennt er seinen aktuellen Text.
Und nun das Dossier.
Passend dazu aus dem Film Mad Max 3 Beyond Thunderdome. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Lernen mit Schlager.
Schönen guten Tag und hallo. Es sieht nicht gut aus im Nahen Osten. Dabei hätte es doch so einfach sein können. So jedenfalls versuchte es uns Präsident Trump zu erklären. Du bombardierst ein paar Tage lang den Iran. Die Führung wird ausgeschaltet, das Volk erhebt sich auf den Straßen und am Ende obsiegt die Freiheit. Und diese sehr schlichte Weisheit, die uns der amerikanische Präsident und mit ihm andere zu vermitteln versuchten, diese Weisheit wurde ja auch vielfach geglaubt. Unmittelbar nach Kriegsbeginn war Bundeskanzler Merz der Meinung, dass es jetzt nicht an der Zeit sei, dass man nun die beiden Angreifer USA und Israel kritisiere, denn, ich zitiere, völkerrechtliche Einordnungen werden relativ wenig bewirken.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da.
Völkerrecht musst du können.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Armin Laschet erklärt,
dass es doch nun wirklich nicht in Ordnung sei, irgendwelche Völkerrechtsdebatten zu führen, wo doch im Grunde genommen im Iran nun die Dinge gut am Laufen seien, die Menschen gehen auf die Straßen, man erhebe sich gegen das Regime und im Übrigen, so Laschet, habe doch der Iran bei allem, was er in den letzten 40 Jahren gemacht habe, völkerrechtswidrig gehandelt. Und auch Sigmar Gabriel, ehemals Außenminister der Bundesrepublik, erklärte nach den Angriffen, es ist richtig, es mit militärischer Gewalt zu versuchen.
Armin Laschet.
Die Art, wie Trump das erreicht hat, wäre das nicht möglich gewesen.
Und Sigmar Gabriel, SPD, der die Interessen der deutschen Arbeiter im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp und Rheinmetall sowie in der Atlantikbrücke vertritt.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Das ist natürlich auch der Gipfel der Doppelmoral. Wir erinnern uns, der russisch geführte Angriffskrieg auf die Ukraine uneingeschränkt zu verurteilen, selbstverständlich. Hingegen der US-amerikanisch-israelische Angriffskrieg auf den Iran nicht zu verurteilen, weil er hilft doch den Menschen im Iran, die Freiheit zu bringen.
Du willst mehr Laschet, Kamerad, du bekommst Kamerad Laschet.
Aber nicht jede Drohne, die im Moment in Deutschland aufsteigt oder über einem Flughafen kreist, ist der Russe.
Der zweite Punkt, der hier bemerkenswert ist, ist schlichtweg die Unfähigkeit, in der Wirklichkeit zu lesen, Realität zur Kenntnis zu nehmen. Noch einmal Armin Laschet, der sagt, in den vergangenen 40 Jahren hat der Iran nichts getan, was nicht verwerflich gewesen wäre, sinngemäß. Was ist das für ein Nonsens? Nur mal zur Erinnerung, 1980 hat der Irak mit freundlicher Unterstützung der USA, zahlreicher EU-Staaten und der Golfstaaten einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Iran begonnen. Dieser Krieg war verheerend für den Iran. Er hat über 1 Million Menschen das Leben gekostet auf beiden Seiten. Dieses war ein Krieg mit dem Ziel, den Iran in die Knie zu zwingen und die islamische Revolution zu besiegen. Unter anderem ist Giftgas geliefert worden an den Irak unter Saddam Hussein, das ist eingesetzt worden gegen aufständische Kurden im eigenen Land, aber auch an der Front gegen Iraner. Und dieses Giftgas wurde unter anderem auch von Deutschland geliefert. Und vor diesem Hintergrund zu hören, dass der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ein solches Statement raushaut, das ist keine Kleinigkeit. Diese völlige Geschichtsvergessenheit, diese Ahistorizität der Betrachtung, es gibt nur das absolut Böse. Und das wird verkörpert durch den Iran, durch die Mullahs. Und auf der anderen Seite gibt es uns, die Guten, die wir stehen für Freiheit, für Demokratie, Menschenrechte, you name it, denken Sie sich irgendwas aus. Das alles hat natürlich mit der Realität nichts zu tun, aber diese Geschichtsvergessenheit ist bezeichnend für die Unfähigkeit der politisch Verantwortlichen, wie auch ihrer medialen Lautsprecher, in der Wirklichkeit zu lesen. Stattdessen projiziert man eigenes Wunschdenken in die Wirklichkeit hinein.
Aber Herr Lüders, zugeben müssen wir doch ein verführerisches Konzept.
Analytisch betrachtet muss man sagen, der Iran hat 8 Jahre lang einen aufgezwungenen Krieg führen müssen und ist am Ende zwar schwer beschädigt, aber so hervorgegangen, dass das politische System dort überlebt hat. Das heißt, dieses politische System im Iran ist geübt, mit schwierigen Herausforderungen, auch mit Krieg umzugehen. Das haben sie verinnerlicht, das hat man gelernt und der Iran weiß natürlich, dass er immer mit einem Angriff von außen rechnen muss. Um den abzuwehren, hat man in der Vergangenheit pro-schiitische Milizen, sogenannte Stellvertretermilizen, in verschiedenen Ländern der Region unterstützt. Dieses Konzept hat sich als nicht tragfähig erwiesen, aber die Iraner wussten immer, dass sie die Geografie auf ihrer Seite haben. Sie haben möglicherweise mitbekommen, dass Präsident Trump in der eigenen, wie soll ich sagen, etwas unterkomplexen Art in einem Interview sagte, also wir haben nicht damit gerechnet, dass die Iraner die Straße von Hormuz schließen könnten. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie so lange durchhalten würden. Wir sind davon ausgegangen, dass sie irgendwann kapitulieren würden. Damit konnte niemand rechnen, so sagte er, dass sie jetzt einfach anfangen, die arabischen Nachbarstaaten zu beschießen. Und ich meine, ehrlich gesagt, als Comedian in diesen Tagen bist du arbeitslos. Das kannst du ja nicht ausdenken, so ein Blödsinn, ja? Also nur mal fürs Protokoll, die Iraner sind sehr offen in dem, was sie in militärischer Hinsicht planen oder nicht planen. Seit 20 Jahren sagt die iranische Führung, wenn es zu einem Krieg kommt, ein Angriff auf uns, dann werden wir den Golf in Brand setzen, den persischen Golf. Das ist eine klare Ansage des politischen Systems im Iran seit mindestens 20 Jahren. Niemand, der gewillt ist, in der Realität zu lesen und nicht eigenes Wunschdenken in sie hinein zu projizieren, kann das überhört oder übersehen haben. Die Iraner führen einen asymmetrischen Krieg und sie sind darin sehr erfolgreich. Und vor allem sind sie darin auch unbesiegbar. Das ist das große Problem. Die Kriegsführung des Irans ist im Grunde genommen recht einfach. Man greift den Iran an und der Iran wehrt sich, indem er nicht allein US-Militärstellungen in den arabischen Golfstaaten und natürlich in Israel angreift, sondern er greift gleichzeitig die Öl- und Energieinfrastruktur in den arabischen Golfstaaten an, die eng mit den USA verbunden sind und dem Irrglauben erlegen sind, dass die USA in diesem Fall diesen arabischen Golfstaaten beistehen würden. Was sie aber nicht tun. Denn sie haben all ihre Verteidigungsanlagen, die wichtigen, die zum Beispiel auch für das Abfangen von Raketen von Bedeutung sind, in Richtung Israel verlagert, aber nicht in Richtung der arabischen Golfstaaten. Und wenn ich jetzt Golfherrscher wäre, dann würde ich mir, gelinde gesagt, veräppelt vorkommen. Auf der einen Seite enge Bindung an die USA und was leisten die USA für meine Sicherheit, obwohl ich dreistellige Milliardenbeträge ausgebe für diese Unterstützung der USA in militärischer Hinsicht und dem Einkauf des entsprechenden militärischen Gerätes. Die Amerikaner signalisieren mir quasi, ja, good luck, wird schon werden, ihr habt ja genügend Waffen von uns bekommen, jetzt verteidigt auch euch mal. Das tun sie ja auch, aber der Punkt ist der, du kannst einen asymmetrischen Krieg nicht gewinnen. Und ich möchte mal erläutern, wie dieser asymmetrische Krieg stattfindet. Also der entscheidende Punkt ist natürlich die Straße von Hormuz, haben Sie mitbekommen. Das ist der entscheidende Engpass, der Flaschenhals der Energieversorgung. 20% der weltweiten Energieversorgung mit Blick auf Erdöl und Erdgas fließen durch die Straße von Hormuz. Und diese Straße von Hormuz ist an der engsten Stelle gerade einmal 30 Kilometer breit und ist gerade einmal 15 Kilometer von der iranischen Küste entfernt. Das ist der Flaschenhals für die Exporte aus dem Persischen Golf, für die Exporte des Irans, die Energieexporte, aber auch für die arabischen Golfstaaten. Sie müssen mit ihren LNG oder Erdöltankern dieses Nadelöhr passieren. Und das ist natürlich eine heikle Geschichte im Kriegsfall. Die Iraner haben subito, kaum war der Krieg begonnen, klipp und klar gesagt, das war's, die Straße ist gesperrt. Beziehungsweise sie haben es differenzierter formuliert, sehr clever. Wir neigen ja ständig dazu, die Iraner wie übrigens auch die russische Führung, zu unterschätzen, weil wir ja wissen, das sind die absolut Bösen. Mehr muss ich dazu ja nicht wissen. Nun sind die Iraner aber nicht blöd und die iranische Führung ist auch nicht dumm. Die iranische Führung, Araghchi, der Außenminister, sagt klipp und klar, na, die Straße ist ja nicht geschlossen. Sie ist nur geschlossen für unsere Feinde. Während unsere Verbündeten, deren Schiffe können passieren. Und was passiert jetzt? Schiffe etwa, die in Richtung China fahren, Schiffe von Ländern, die mit dem Iran verhandeln, auf dass ihre Schiffe durchfahren können, die können durchfahren. Und indische Schiffe, thailändische Schiffe, es gibt also eine ganze Armada von Schiffen, die rausfahren können. Das reicht bei Weitem nicht aus, dennoch ist, sagen wir mal, der Engpass gegeben. Und die Amerikaner können hier relativ wenig tun. Das haben sie mittlerweile auch begriffen.
Stilisiert Lüders Tritte in die Magengrube.
Die hiesige mediale und politische Darstellung des Krieges im Iran krankt in der Regel daran, dass man zu oberflächlich die Dinge betrachtet. Vielleicht auch, weil man der Öffentlichkeit keine Angst machen möchte mit Blick auf das, was uns in den nächsten Wochen und Monaten noch erwartet.
Der Schmerz möchte nachlassen, aber er darf nicht.
Aber dieser Krieg führt doch nicht dazu, dass der durchschnittliche Iraner, ein Mensch wie du und ich, sich sagt, boah geil, meine Nachbarschaft ist bombardiert worden, die Iran, die Israelis, die Amerikaner, die bringen mir die Freiheit, ich kriege doch zu viel. Natürlich unterstütze ich in dem Moment, wo mein Land angegriffen wird, meine Regierung. Selbst wenn ich sie verabscheue, aber ich werde doch nicht revoltieren gegen diese Regel. Ich will, dass der Krieg endet. Ich will, dass das aufhört. Und wenn ich eine Veränderung will im Iran, hätte ich viel früher anfangen müssen, indem ich die Mittelschichten stütze gegen die politischen Verhältnisse. Aber man hat sie mithilfe der Sanktionen in die Verarmung getrieben. Das habe ich schon an anderer Stelle ausgeführt, möchte ich hier nicht wiederholen. Das politische System im Iran ist so aufgestellt, da ja nun auch Führungspersonal regelmäßig getötet wird, ermordet wird. Man muss wissen, das System funktioniert wie folgt auf allen Ebenen. Es gibt einen Chef und dieser Chef hat einen Stellvertreter. Und der Stellvertreter wiederum hat ebenfalls einen Stellvertreter und auch dieser Stellvertreter hat einen weiteren Stellvertreter. Das System ist also so gestaltet, dass es von oben sozusagen nach unten fächerartig sich ausweitet. Und sicherlich ist es tragisch aus der Sicht des politischen Systems, wenn eine Führungspersönlichkeit A, wie der Revolutionsführer, oder eine Führungspersönlichkeit B, wie der Leiter der Nationalen Sicherheitsbehörde, Ali Larijani, von den Israelis ermordet wird. Aber das bedeutet nicht, dass das System deswegen kollabiert. Das ist etwas, was die Hiesigen nicht verstehen. Es kollabiert nicht, sondern es besteht weiter. So, und nun haben die Iraner die Möglichkeit, einen asymmetrischen Krieg zu führen. Das ist eine paradoxe Situation. Die USA sind die stärkste Weltmacht. Sie haben das stärkste Militär, besser gesagt. Und trotzdem können sie diesen Krieg gegen den Iran nicht gewinnen. Das hat mittlerweile auch Donald Trump gemerkt. Das Problem hatte ja auch schon die NATO in Afghanistan. Taliban, Sandalenkrieger, die haben den Krieg gewonnen. Das hatte verschiedene Gründe, will ich hier jetzt nicht ausführen. Aber im Iran ist es ebenfalls so. Wie gesagt, ich kann nicht ein so großes Land flächenmäßig so bombardieren, dass am Ende nichts mehr steht. Die Straße von Hormuz zu sperren, ist relativ einfach für die Iraner. Natürlich hat Donald Trump damit nicht gerechnet. Er dachte, das Regime würde zusammenbrechen. Und es kommt nicht zu dieser Sperrung, obwohl ihn viele gewarnt haben, gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, aber egal. So, jetzt haben wir das Dilemma. Und er wollte ja die NATO, die ihm helfen soll, da nun den Weg wieder frei zu machen. Nun haben aber verschiedene NATO-Staaten, darunter auch die Bundesrepublik, gesagt, nee, danke, mach mal selber, ist nicht unser Krieg, du hast ihn angefangen, wir sind ja auch nicht gefragt worden, sieh mal zu, wie du klarkommst.
Lüders sinniert über die Folgen für uns alle.
Wenn die Straße von Hormuz noch weitere 2 Wochen geschlossen bleiben sollte, wovon wir ausgehen dürfen, dann wird sich der Energiepreis, der Erdölpreis, erhöhen auf schätzungsweise $150, $160 pro Barrel. Das bedeutet dann, dass die Benzinpreise an den hiesigen Tankstellen sich zügig in Richtung 2,50 Euro entwickeln. Und das ist noch gar nicht einmal das Schlimmste, denn die wirtschaftlichen Verheerungen, die sich hier ergeben, sind ja noch sehr viel gravierender. Denken Sie an die deutsche Chemieindustrie. Die steht jetzt schon mit dem Rücken zur Wand dank der Russland-Sanktionen, die dazu führt, dass teilweise zahlreiche Chemieunternehmungen in Deutschland eigentlich nur noch den Betrieb aufrechterhalten, weil sie es sich nicht erlauben können, abzuschalten. Denn wenn sie diese milliardenschweren milliardenteuren Investitionen, wenn Sie da einmal den Stecker ziehen, dann können Sie ihn nicht am nächsten Tag wieder einstöpseln und es geht weiter, sondern dann sind die Milliardeninvestitionen, die die Unternehmungen getätigt haben, nur noch Schrott wert. Das heißt, die werden am Laufen gehalten, natürlich auch mit staatlicher Unterstützung, damit sie irgendwann auf bessere Zeiten kommen können. Wenn aber diese Krise sich fortsetzt, dann wird die chemische Industrie in Deutschland die Hufe hochreißen, und zwar flächendeckend. Dann reden wir hier von Zehntausenden Arbeitsplätzen, die verlustig werden, in kürzester Zeit. Und dann ist die chemische Industrie in Deutschland in weiten Teilen Geschichte.
Witz.
So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Straße von Hormuz auch nach zwei Monaten noch geschlossen ist. Nur mal so als Gedankenspiel. In dem Fall werden viele Länder weltweit ihre Exporte einstellen. Nicht allein ihre Energieexporte, sofern sie denn über Energieressourcen verfügen, sondern auch zum Beispiel Lebensmittelexporte. Sie werden das alles zurückbehalten, um gewappnet zu sein für die Stürme, die noch kommen. Und sie werden das für den Binnenverbrauch zurückhalten, diese Ressourcen, die sie haben. Wer aber Ressourcen nicht besitzt, insbesondere keine Energieressourcen, den beißen die Hunde.
Und ich wage gar nicht zu fragen, wenn der Krieg noch länger gehen sollte.
In dem Fall wird es eine schwere globale Rezession geben, verbunden mit einer hohen Inflation, die für Deutschland auf 4-5% berechnet wird, wobei da auch viel Spekulation dabei ist. Das kann auch höher ausfallen. Vor allem die Lebensmittelpreise werden durch die Decke gehen. Und die Handels- und die Staatsreserven der meisten Importländer, die werden sich sozusagen Richtung Null bewegen. Also wir stehen hier wirklich vor einer globalen Krise von katastrophalem Ausmaß, was aber den meisten Menschen bei uns nicht bewusst ist und was die Politik aus guten Gründen der breiteren Öffentlichkeit eher vorenthält. Und sollte dieser Krieg im Nahen Osten, sollte dieser Krieg gegen den Iran, sollte die Sperrung der Straße von Hormuz länger als 4-5 Monate andauern, also sagen wir mal bis in den späten Sommer hinein, ja, dann bewegen wir uns sehr stark gesellschaftlich wie auch wirtschaftlich in Richtung, ich sag mal, in Richtung Mad Max, Fury Road oder auch jenseits der Donnerkuppel. Dann kann man Mad Max in einer neuen Episode in Deutschland neu verfilmen mit der Bundeswehr auf der Straße. Plünderer werden erschossen. Ich übertreibe natürlich, aber es wird in diese Richtung gehen, wenn dieser Krieg weitergeht, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran, dann werden wir dieses unser Land in einem halben Jahr nicht mehr wiedererkennen. Und die Weltwirtschaft wird Kapriolen schlagen, die wir uns heute gar nicht vorstellen mögen. Und es gibt immer die Gefahr einer militärischen Eskalation, vor allem dann, wenn es die Amerikaner doch schaffen, die NATO in diesen Krieg mit hineinzuziehen. Und im Zweifel werden sie das schaffen, denn ein Land wie Deutschland ist ja leicht erpressbar.
Macht Nord Stream 2 aus. We don't need another hero.
We don't need to know the way home. Kann es sein, dass wir sind im Arsch? Oder besser, dass die kalten Hände des Kapitals diesen uns aufreißen? Langsam, mit Bedacht, dass wir auch was von haben. Und auf jeden Fall gibt es noch einen Nebeneffekt, den auch ich hier mehrfach thematisierte. Ich möchte aber sagen, in höflicheren Worten als Michael Lüders.
Der Mastermind dieses Krieges ist Israel. Die Israelis haben gewissermaßen die Pistole entsichert. Den Amerikaner Trump haben sie in Hand genommen und haben sie abgefeuert. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, ich wage die Prognose, dass wenn irgendwann einmal dieser furchtbare Krieg vorbei sein sollte, und ich hoffe, dass es nicht zu den Verheerungen kommt, die ich versucht habe zu umreißen, ich glaube, dass dann weltweit der Hass, die Wut, die Verstimmung gegen alles, was mit Judentum zu tun hat, nochmal extrem zunehmen wird. Es wird ein enormes Anwachsen an antijüdischen Ressentiments geben. Und ich verwende bewusst diesen Begriff antijüdisches Ressentiment. Ich sage nicht Antisemitismus, weil dieser Begriff wird dermaßen inflationär benutzt. Du brauchst dir nur zu sagen, Netanyahu ist ein Verbrecher, dann bist du ja schon wieder halber Antisemit. Da das ein Allerweltsbegriff geworden ist, formuliere ich es lieber anders. Also das antijüdische Ressentiment wird sich weltweit Bahn brechen auf eine Art und Weise, dass einem Angst und Bange werden.
Das Dossier.
Michael Lüders nie war er so wertvoll wie heute. Jetzt bin ich doch gestern einmal für 3 Minuten in die gezielte Welt der Desinformation und Bildungsferne eingedrungen. Die Tagesthemen schenken mir nicht Ring, aber Kullerauge Jesse Weimer, die dem Wahlsieger Rheinland-Pfalz Gordon Schnieder Fragen stellt im Sinne von: Warum sind Sie so brillant? Wann entdeckten Sie Ihre Stärken? Was macht sie so glaubwürdig? Und direkt im Anschluss Mioska, bei der ich schon aus ästhetischen Gründen nicht über den Vorspann hinauskomme. Aber neben ihr sehe ich sitzen Karl Lauterbach.
Ja, ich bin heute hier zu Gast.
Den Herrn Frey aus dem Kanzleramt und eine Fokustante. Also 4 Leute aus einem Lager. Fernsehen für Leute, die angestrengt wegschauen. So wie 1944 ob Auschwitz angestrengt weggeschaut wird. Ich habe dann auch schnell weggeschaut und auf die Wikipedia-Seiten von Gordon Schnieder, aber auch sein Bruder Patrick Schnieder geschaut. Bei beiden fiel mir auf, man erfährt nichts über die Eltern. Beide katholisch und Gordon sieht als politisches Vorbild.
Das geistige Klima in unserem Lande ist heute anders als vor einigen Jahren. Hoffnungslosigkeit und Pessimismus sind überwunden. Zuversicht und Optimismus sind überall spürbar.
Sie spüren es doch auch.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Bums 1. Zelensky Umfrageschock.
Give us a credit.
Es befragte das britische Magazin The Spectator. Good morning. 61% der Ukrainer stimmen einen Tausch von Territorium für einen Frieden mit Russland zu. Das, so das Magazin, untergräbt die fragile Position Zelenskys, der auf der Fortsetzung des Kampfes beharrt und jede Gebietsabtretung an Russland ablehnt. Tja, die Ukrainer wissen eben, dass Krim und Donbass nicht zur Ukraine gehören, nie zur Ukraine gehörten, interessieren sich wahrscheinlich auch überhaupt nicht dafür. Ein schönes Symbol einer Politik, die zur Realität keinen Bezug mehr hat. Aber weiter, Rums 2. Der ORF meldet Proteste aus Syrien, Damaskus. Hunderte Menschen demonstrierten gegen geplante Einschränkungen beim Alkoholverkauf. Das im christlichen Altstadtviertel Bab Tuma. Die geplanten Restriktionen werden als Eingriff in die individuellen Freiheiten angeprangert. Tja, unsere Islamisten an der Macht. An öffentlichen Stränden müssen Frauen inzwischen Ganzkörper-Badeanzüge tragen. In der Provinz Latakia gilt ein Schminkverbot für Beamtinnen. Rums 3. Der Krieg und die Zerstörung der Flüssiggasanlagen in Katar. Die Reparatur wird Jahre dauern. Es profitieren die USA. Im Grunde fällt ihr eine globale Gasherrschaft zu. So kommentiert Rainer Rupp auf Russia Today. Auch Westeuropas Energieversorgung wird ja mittlerweile durch die USA dominiert. Selbst wenn wir irgendwann über Nord Stream wieder Gas erhalten, dann zu US-amerikanischen Preisen. Das herbeigeführt zu haben, wird mir zumindest Elemente des Hochverrats in sich tragen. Rums 4. Zwischen 2018 und 2024 wurden über 170 britische U-Boot-Soldaten beim Konsum von Drogen erwischt. Das auf Atom-U-Booten. Zahlen des britischen Verteidigungsministeriums. Es berichtet The Telegraph.
I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high.
Lernen mit Schlager Afro Man, because I got high. Rums 5. Ein Zug in Polen rammt eine Wiesentherde. 3 Tiere verstarben.
Und nun die weiteren Nachrichten.
So wollen wir es halten an einem wunderschönen sonnigen Montag, der 23. März 2026. Hier ist die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Dann nochmal ordentlich Wahl Rheinland-Pfalz. Vorläufiges Ergebnis: CDU 31,0%, SPD 25,9%.
Das ist richtig.
AfD 19,5%, Grüne 7,9%, FDP, Freie Wähler, Linke nicht drin.
Sarah kommt.
BSW erst recht nicht.
Der marxistisch-leninistische.
Das und die damit verbundene, zumindest theoretische Friedensfähigkeit nicht mal in Spuren, liebe Svetlana. Zum Krieg. Israel kündigt Ausweitung von Bodeneinsätzen im Libanon an. Israel fliegt Angriffe auf Teheran. Der Iran droht Israel Angriff auf Kraftwerke. Donald Trump droht mit Angriffen auf Irans Stromerzeugung. Darauf droht Irans Armeesprecher, die Straße von Hormus bliebe dauerhaft geschlossen. Iran meldet 210 tote Kinder und 300 medizinische Einrichtungen, die beschädigt sind. Irans Außenminister Araghchi telefonierte mit Kaya Kallas. USA-Umfrage CBS YouGov. Die US-Amerikaner lehnen den Krieg ab. 60%. Benzinpreise mittlerweile über $3 in den USA. US- und NATO-Truppen möchten aus Bagdad abziehen, das meldet Al-Mayadeen. Und Benjamin Netanyahus Sohn fantasiert, der Krieg gegen den Iran würde den 3. atomaren Weltkrieg verhindern. Dann schnell noch Lateinamerika, erneut Stromausfall auf Kuba. Brasiliens Präsident Lula da Silva sieht Tendenzen der Kolonialisierung. Er sprach auf dem Gipfel der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, erwähnte aber die USA oder Donald Trump nicht direkt. Heute noch schön, morgen Wolken im Norden ab Mittwoch in ganz Deutschland. Tendenz wechselhaft sehr windig, im Bergland Schneefall. In den April geht es unbeständig.
In diesem Sinn, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Krieg. Wir sehen uns.
Herrn Lüders danken wir für dieses und jenes.
Es war wieder einmal eine sehr gute Sendung. Dankeschön.
Und ich sende Grüße nach Italien. Da wird abgestimmt über die Verfassung.
Okay, Europe's Alternative Music. Radio Marabu.